Es hat ganz viel mit Kultur und natürlich auch damit verbunden Führungskultur zu tun, zu erlauben, vorzuleben, als Führungsperson selber vorzuleben und dann aber auch zuzulassen und zu verstärken, positiv zu incentivieren und hervorzuheben, wenn jemand was ausprobiert hat. Selbst wenn es nicht gleich das Richtige war, nicht im Sinne von Fehler zelebrieren, das ist wieder das Falsche, es geht ja nicht um den Fehler, sondern es geht darum, jemand hat mutig was entschieden, auch trotz Ungewissheit. Und Agency ist keine Begabung, sondern das ist eine Fähigkeit, die man trainieren kann. In sich selbst, im Team, in Organisation. Das ist ganz wichtig, fundamental. Wenn man das verstanden hat, öffnet man erstmal Möglichkeitsraum.
Willkommen bei Leaning Well, der Podcast für Führung von morgen. Mein Name ist Benjamin Rolf und mich treibt eine Frage um. Wie führen wir Menschen klar und gesund in einer Zeit, in der Stress, Komplexität und Unsicherheit immer weiter zunehmen? In jeder Folge tauchen wir ein in die echten Herausforderungen des Führungsalltags und werfen einen Blick auf das, was die Zukunft der Arbeit wirklich prägen wird. Leaning Well steht für eine neue Art der Führung am Puls der Zeit und am Puls seines Teams. Und genau damit legen wir jetzt los. Mein heutiger Gast ist Dr. Arndt Pechstein. Arndt ist promovierter Neurowissenschaftler und Experte auf den Gebieten Future Skills, agile Methoden und Zukunftsfähigkeit. Er unterstützt Organisationen bei der Weiterentwicklung ihrer Kompetenzen, aber auch entlang ihrer eigenen Transformationsprozesse. Dabei verbindet er die Themenfelder Hirnforschung, positive Psychologie und Future Skills miteinander. Von Arndt wollte ich in unserem Gespräch einmal wissen, warum sich gerade so viele Menschen in Unternehmen, aber auch in unserer Gesellschaft ohnmächtig fühlen und was dieses Gefühl eigentlich mit uns macht. Wir sprechen über das Konzept der Agency, zu Deutsch Handlungsfähigkeit. Arndt erklärt dabei, wie wir unsere eigene Handlungsfähigkeit stärken können und was uns dabei ganz konkret auch im Alltag helfen kann. Wenn du besser verstehen willst, wie du in Zeiten von Unsicherheit, Komplexität und Veränderung wieder mehr Wirksamkeit entwickeln kannst, dann ist diese Folge genau richtig für dich. Bevor wir jetzt starten, der Podcast ist seit fast 5 Jahren ein absolutes Herzensprojekt und die größte Währung, die wir hier haben, ist dein Support. Wir freuen uns, wenn du ihn abonnierst, wenn du ihn bewertest und weiterempfiehlst. Vielen, vielen Dank, dass du hier reinhörst und unsere Arbeit unterstützt. Ich wünsche jetzt ganz viel Freude bei diesem Gespräch. Das ist Leading Well, heute mit Dr. Arndt Pechstein. Hallo, lieber Arndt, herzlich willkommen im Leading Well Podcast. Richtig schön, dass du heute dabei bist.
Hallo Benjamin, ich freue mich.
Ja, wir leben und arbeiten auch gefühlt in Zeiten großer Umbrüche, wenn man politisch gerade schaut in die Welt, jede Woche neue Schlagzeilen. Aber ich habe auch das Gefühl, wenn man mal so mit Unternehmen spricht und da so ein bisschen reinschaut, merkt man auch, es gibt Umstrukturierungen, Automatisierungen. Ganz, ganz viel ist in Veränderung. Und so ein Gefühl, was da irgendwie immer so mitschwingt, zumindest bei manchen Menschen, und über das wir heute mal sprechen wollen, ist so ein Ohnmachtsgefühl. Vielleicht auch eine Konsequenz mancher dieser großen Umbrüche und Veränderungen. Arndt, wenn du mal so gerade vielleicht in deinen eigenen Arbeitskontext schaust, auch die Menschen, die Organisationen, mit denen du zu tun hast, in welchen Momenten oder Situationen beobachtest du gerade ganz besonders so ein Ohnmachtsgefühl? Wo kann das herkommen?
Ja, also was du gesagt hast, ist total richtig. Was wir sehen, sind ja nicht nur einfach Veränderungen. Ich bezeichne das immer ganz gerne als tektonische Brüche. Also wir erleben wirklich Umwälzungen riesigen Ausmaßes, was wir so noch nie erlebt haben, in Gesellschaft, geopolitisch, in klimatische Fragen. Also letztendlich sind ja ganz viele Systeme gerade in der Krise und diese Polykrisen, das empfinden Menschen natürlich. Und die sind so mächtig, dass eben viele sich dadurch ohnmächtig fühlen. Und was du gerade beschreibst, erlebe ich natürlich viel in Organisationen und wir sehen, also die Symptome oder was da passiert, ist letztendlich so eine Art Rückwärtsgewandtheit. Menschen sehnen sich nach einfachen Lösungen, vielleicht zurückwünschen von Vergangenheit, wo alles noch klarer und kontrollierbarer war, auch mehr nach Ansage. Das sehe ich auch ganz stark. Auch das sehen wir wieder politisch, also dass es wieder Menschen gibt, die einfach mal sagen, was gemacht wird. Damit einher, mit dieser Ohnmacht geht einher auch so ein stilles Rückzugsverhalten. Also ob das jetzt in Meetings ist oder in Führungsfragen oder eben auch in Gesellschaft. Also man kann es wirklich auf allen Ebenen spielen. Die Leute hören zu und bringen sich nicht mehr ein, haben aufgegeben. Man kann das auch als so fast schon parasoziale Erschöpfung bezeichnen, also so ein Zustand von geistiger und emotionaler Ausgelaugtheit, so eine Lethargie. Und viele reagieren nur noch, sind nur noch reaktiv anstatt aktiv oder proaktiv und initiieren nichts mehr. Und das erkennt man dann, also in Organisationen wird das sehr oft deutlich dann, dass man zum Beispiel in ewigen Abstimmungsschleifen ist, ohne dass zur Entscheidung kommt, dass Verantwortung vermieden wird. Zynismus, dass gesagt wird, lassen wir jetzt über uns ergehen, das wird wieder vorbeigehen oder das ändert eh nichts. Also diese zynischen Kommentare oder das umgekehrte Aktionismus. Auch das erlebe ich sehr häufig. Also eine hohe Aktivität, aber letztendlich verpufft die Wirkung. Die Menschen machen viel, es brennt schon fast aus, aber glauben eigentlich gar nicht mehr daran, dass es was bewirkt. Und das erlebe ich überwiegend auch auf Führungsebene, so dieses Absichern, das hat auch wieder was mit diesen Entscheidungsschleifen zu tun. Also das mache ich so, dann bin ich safe. Genau diese Aussage höre ich immer. Das ist ja nicht die Aufgabe einer Führungskraft, safe zu sein, sondern auch mutig Entscheidungen zu treffen. Und viele, die auch nicht mehr freiwillig Verantwortung übernehmen wollen.
Da kommt schon extrem viel zusammen und ich finde, gerade so wie du es beschreibst, ganz spannend, dass zwei Ebenen so ein bisschen zusammenwirken. Wir haben einmal die äußere Welt, also auch mit den Umbrüchen, die du auch nochmal beschrieben hast, die tektonischen Platten, die sich dann gerade verschieben, und gleichzeitig trifft das ja auf so ein inneres Erleben. Hast ja auch davon gesprochen, von vielleicht sich erschöpft und ausgelaugt zu fühlen in so einer Situation, vielleicht auch so ein bisschen ausgeliefert zu fühlen. Und ich finde gleich mal ganz spannend, mal so zu schauen, wie wirkt das eigentlich beides zusammen und was können wir auch beeinflussen. Bevor wir da ein bisschen konkreter reinspringen, dachte ich auch gerade so nochmal, du hast ganz viele auch schon super spannende Symptome und Beobachtungen vielleicht auch aus dem Unternehmenskontext beschrieben. Und wenn ich mich jetzt mal in so eine Führungsposition hineinversetze, finde ich es trotzdem gar nicht so leicht, mal so festzumachen, woran erkenne ich, dass hier eine Person oder vielleicht auch ein Team gerade aus Ohnmacht heraus agiert oder vielleicht dann doch mit einer gewissen rationalen Überlegung so auch dahinter, ne? Weil auch sowas wie, wir sichern uns jetzt mal ab oder wir gehen jetzt mal einen Schritt zurück oder wählen vielleicht mal eine Herangehensweise, die vor 5 Jahren gut funktioniert hat, könnte ja zumindest in der Theorie an der einen oder anderen Stelle sinnvoll sein, ne? Aber könnte auch nur. Hast du einen Gedanken, wenn ich da jetzt mich in so einer Führungsposition befinde und ich beobachte so die Organisation, was können so Fragen oder Beobachtungspunkte sein, wo ich es ein bisschen differenzierter für mich tatsächlich auch sehen oder erkennen kann? So, okay, wow, da entsteht gerade wirklich so ein Ohnmachtsgefühl und das sollten wir ernst nehmen, ne, damit wir damit nicht gegen die Wand fahren. Worauf könnte ich denn da so achten?
Genau. Also eigentlich ist es vieles von dem, was ich schon gesagt habe. Das eine ist dieses nicht in die Entscheidung kommen, sich absichern. Auch diese immer, wir brauchen noch mehr Informationen, wir haben noch nicht alle Daten. Also diese fast schon Analyseparalyse bezeichnet man ja auch tatsächlich so, dass eben Menschen einfach das Gefühl haben, wir haben noch nicht genügend Informationen, um die Entscheidung treffen zu können und vertagen sie und kommen letztendlich nicht zu einer Entscheidung. Dass das in komplexen Umgebungen oft schwer oder eigentlich gar nicht geht und dass auch Analyse gar nicht das richtige Mittel ist, um mit Komplexität umzugehen, das verkennen eben viele und führt dann dazu, dass man in so eine Trägheit reinkommt. Und das fühlt sich nicht gut an, das bringt aber auch nicht vorwärts und verstärkt diesen Zyklus. Also diese Inaktivität im Sinne von Entscheidungsangst ist ein Symptom. Ein anderes Symptom ist eben dieses aktive Absichern, dass die Frage dann kommt, dürfen wir das überhaupt? Dann müssen wir erstmal Rücksprache nehmen, anstatt mutig einfach mal Verantwortung zu übernehmen. Also diese Verantwortungsabgabedelegation oder zu sagen, nee, da bin ich sowieso nicht verantwortlich, also auch so ein Rückzug, ist ein ganz deutliches Signal. Eine andere Signal könnte eben sein, wie ich vorhin schon sagte, eben Zynismus, dass man so Stimmen hört wie, das geht sowieso nicht, das hat schon das letzte Mal nicht funktioniert, wieder eine andere Sau, die durchs Dorf getrieben wird. Also all diese Sätze, die man eben so hört, diese Glaubenssätze, die genau das verkörpern, dieses Aufgeben, dieses wir schaffen es eh nicht und da steckt diese Hoffnungslosigkeit, diese Ohnmacht eben mit drin. Und diese drei Sachen, würde ich sagen, sind überwiegend ein gutes Signal, um zu erkennen, da ist was im Argen, da ist eine Ohnmacht und da müssen wir gegenwirken. Und da kann man eben auch sehr schnell schon erkennen, wo kommt das eigentlich her. Also das eine ist eben, dass wir uns in Systemen befinden, die zunehmend Komplexität produzieren, von außen und von innen. Also auch die Komplexität, die auf außen auf die Systeme zukommt, auf die Organisationen, werden dann oft beantwortet mit noch mehr Erhöhung von Komplexität, noch mehr Prozesse, noch mehr Regeln. Und das oft verbunden mit wenig Rückkopplung. Also ein fehlendes Kausalerleben. Menschen tun was, werden dafür nicht gesehen, werden auch vielleicht für ihre Ohnmacht nicht gesehen. Und das praktisch verstärkt dann diese Überforderung und dieses Ohnmachtserleben und wir sind eigentlich in einer Negativspirale drin. Und das ist dann problematisch, wenn eben die Führungskraft da nicht sensibel damit umgeht und merkt, da ist eine Ohnmacht und wie kann ich der begegnen und verstehen, wo kommt das eigentlich her, sondern eben noch mehr Druck ausübt oder bewertet und damit eigentlich diese psychologische Sicherheit untergräbt und Leute sich noch mehr zurückziehen oder noch mehr in Zynismus abdriften.
Ja, ich finde gerade so dieses Bild von Negativspirale trifft es so gut. Und ich glaube, macht auch deutlich, wie wichtig es ist, das auch zu erkennen. Ne? Weil ansonsten, vielleicht helfen wir sogar noch mit, die Spirale noch weiter runter zu rutschen, wenn wir vielleicht auch diese Symptome dahinter nicht ernst nehmen. Und ich finde vielleicht auch nur so für den Kontext von dem, was du beschreibst, man kann ja schon sehr, sehr gut auch erkennen, wohin das am Ende in der Konsequenz führt. Ne? Wenn wir uns eigentlich nur absichern, rückversichern, keine mutigen Entscheidungen treffen, keine Verantwortung übernehmen, aber eigentlich in einer Zeit, wo wir eigentlich genau das brauchen. Ne? Also wo wir mit so vielen großen, komplexen Herausforderungen konfrontiert werden, dass alleine ein Absichern und ein bisschen retten und ein bisschen optimieren halt eigentlich nicht mehr reicht, ne? Sondern wir vielleicht auch das eine oder andere mutig neu denken und vielleicht auch mal angehen müssen. Und da steht natürlich diese Ohnmacht vielleicht eben auch so ein bisschen im Weg.
Absolut. Also ganz, ganz wichtiger Punkt, gerade was du angesprochen hast, dieses tatsächlich jetzt ist der Zeitpunkt, wo wir handeln müssten, aus mehrerlei Hinsicht. Also weil wir eben in dieser Hochkomplexität, in dieser Hochdynamik leben und weil wir in einer Ära leben, wo so viel Wandel in so kurzer Zeit passiert und wir gerade auch insbesondere durch Algorithmen, KI und so weiter auch erleben, dass immer mehr dieser Agency, also dass dessen, was wir bisher getan haben, auch übertragen wird an Technologie in dem Fall, dass wir natürlich ganz kritisch hinterfragen müssen, was sind denn die Dinge, die wir zukünftig entscheiden wollen und müssen? Was sind die Dinge, wo wir wirksam sein müssen und wollen, um Zukunft zu gestalten? Und das wieder auf allen Ebenen, also in der Organisation, in unserer Gesellschaft und natürlich auch global. Was bedeutet das für uns als Menschheit? Das ist ja auch eine sehr, sehr relevante Frage und da stehen wir gerade an so einem Kipppunkt. Diese Frage müssen wir sehr schnell und sehr fundamental beantworten und eben ins Handeln kommen und das nicht einigen wenigen oder dann am Ende letztendlich der Technologie überlassen.
Ja, ich finde, du hast ja eingangs auch schon beschrieben, ich habe das einmal kurz diesen Faden aufgenommen, den ich jetzt mal weiterspinnen möchte, so diese äußeren Impulse auf der einen Seite, auch das, wo vielleicht der Umbruch erstmal spürbar wird und auch so ein bisschen uns natürlich in Richtung so eines Ohnmachtsgefühls drücken kann. Aber auf der anderen Seite passiert da ja auch schon etwas in uns selber. Vielleicht so tatsächlich, du hast eher über Erschöpfung schon gesprochen. Ich fand auch so dieses vielleicht auch Gefühl von nicht wirklich die eigene Wirksamkeit irgendwie auch zu spüren, ist auch etwas, was bei dir schon rausgekommen ist. Wenn du mal auf diesen inneren Zustand schaust, was ist denn der innere Zustand, den du vielleicht auch häufig beobachtest, auch in Organisationen, vielleicht auch bei einzelnen Personen, der am Ende vielleicht auch dieses Ohnmachtsgefühl dann nochmal begünstigt? Ne? Weil das eine, was um uns herum passiert, ist ja das andere, aber wie geht's uns und was führt in uns vielleicht auch dazu, dass die Wahrscheinlichkeit größer ist, dass wir tatsächlich in so ein Ohnmachtsgefühl auch reinrutschen?
Genau. Es ist ganz spannend, was da passiert letztendlich und deswegen vielleicht noch mal eine Sache vorwegzunehmen. Ganz oft wird, wenn man dieses Symptom wahrgenommen hat, das hast du mich gefragt, woran erkenne ich das, kommt dann so ein Reflex und dann kommen so Motivationsparolen oder noch Zynismus oder man setzt irgendwelche Programme auf und versucht, die Menschen von außen zu stimulieren oder irgendwie zu pushen. Und das erzeugt eigentlich, dieser Druck erzeugt noch mehr dieser Ohnmacht. Das ist verrückt, weil eben das nicht im Außen liegt. Ich kann nicht Leute von außen motivieren und sagen, jetzt reiß dich doch mal zusammen, ein bisschen mehr Disziplin, sondern das steckt in uns drin. Und das ist genau diese Frage, die du gestellt hast. Wo kommt das her? Und letztendlich ist da drin ein Grundzustand, und da gehen wir gleich gerne nochmal ins Detail, von unseres Gehirns. Also was passiert mit uns Menschen, mit unserem Gehirn, wenn wir in einer Situation sind, die uns überfordert, deren Komplexität uns überfordert, wo wir unsicher sind, dann wird erstmal Angst ausgelöst. Und diese Angst verschwindet nicht, weil jemand sagt, jetzt sei doch nicht ängstlich oder jetzt sei doch mal motiviert, sondern da müssen wir halt anders rankommen. Und das ist ganz wichtig, weil sonst kommen wir in ein Phänomen, was ursprünglich mal, da kann man ein bisschen so aus der Historie kommen, der Martin Seligman, einer der Mitbegründer der positiven Psychologie, als erlernte Hilflosigkeit bezeichnet hat. Was hat er damals gemacht? Der hat in den 70er, 80er Jahren Experimente mit Hunden gemacht, hat denen Elektroschocks in Käfigen verabreicht sozusagen. Die konnten nicht fliehen und sind dann irgendwann, nachdem sie am Anfang versucht haben auszuweichen und gemerkt haben, das bringt nichts, sitzen geblieben. Das ist erwartbar. Was hat er dann gemacht? Die haben das Experimental-Setup so verändert, dass sie die Käfige geöffnet haben und geschaut haben, wie viele Hunde würden jetzt fliehen. Und tatsächlich waren sehr viele Hunde, 50% der Hunde, die nicht rausgesprungen sind aus den Boxen. Warum? Weil, und das hatte man damals angenommen, sie vorher gelernt hatten, hilflos zu sein, weil sie eben vermeintlich gelernt hatten, dass Handeln nichts bringt. So, das hat man erlernte Hilflosigkeit genannt und lange Zeit auch geglaubt, dass das der Grund ist für diese Ohnmacht, also nicht mehr zu handeln, obwohl außen von objektiv betrachtet ja tatsächlich Handlungsspielräume da sind. Man hat aber mittlerweile mit den Neurowissenschaften und dem Erkennen, wie das Gehirn funktioniert, erkannt, dass das eigentlich nicht die Hilflosigkeit ist, die man erlernt, sondern die Kontrolle. Also Hilflosigkeit und diese Ohnmacht ist eigentlich der Grundzustand des Gehirns. Und das geht ja zurück auf deine Frage, was da nämlich passiert ist, wenn wir in so einer Situation sind, wo eben unser Gehirn überfordert ist, wo wir mit Dingen konfrontiert werden, die uns erstmal bedrohen, dann wird etwas aktiviert, unser Hirnstamm ganz tief in den ganz alten Regionen unseres Gehirns, der praktisch unser Gehirn triggert auf Überleben und nicht auf Erkunden. Also da gehen wir nicht in den Zustand von, ach, wir probieren mal was aus, sondern erstmal werden Überlebensfunktionen aktiviert, damit wir eben natürlich einfach in der Evolution überlebt haben. So, was passiert? Diese Gehirnstruktur ist am Hirnstamm, die stößt dann Serotonin aus, das ist ein Botenstoff, und der macht zwei Sachen. Das erste ist, der lähmt uns tatsächlich physisch, also wir werden weniger aktiv. Das ist das Erste. Und das Zweite, der geht noch in ein anderes Zentrum in unserem Gehirn. Kennen vielleicht einige unserer Hörer und Hörerinnen die Amygdala, dieser Mandelkern, das ist in einem Reptiliengehirn. Und das löst Angst und Alarmbereitschaft aus. So, und jetzt sind wir in genau diesem Zustand, dieser Ohnmacht, dieses Gefühl der Angst. Und je mehr auf uns einströmt, desto mehr gehen wir in diese Abwärtsspirale, in diese Angst rein. Und unser Blick wird immer kleiner. Wir kommen immer in einen Tunnelblick, immer mehr in eine Paralyse, eben in verschiedenen Formen. Ohnmacht, Zynismus und in dieses, was wir eben bisher als erlernte Hilflosigkeit bezeichnet haben. So, und jetzt gibt's aber, und das ist das Schöne, unser Gehirn ist in der Lage, damit anders umzugehen. Und das kann man lernen. Das ist die sogenannte erlernte Kontrolle. Ist ein komischer Begriff. Und was es dann entwickelt ist, und dafür gibt's leider keinen schönen deutschen Begriff, ist dieses Agency. Also Agency, ich versuche das mal zu umschreiben. Was wäre das in Deutsch? Im Deutschen wäre das letztendlich wirksam handeln trotz Ungewissheit, trotz Unsicherheit. Und es lässt sich wirklich, ich habe das auch versucht, es lässt sich nicht wirklich ein guter deutscher Begriff finden, der allumfassend das beschreibt, was Agency eigentlich ist. Agency beinhaltet sowas wie Gestaltungsmacht, wie Wirkmacht, Handlungsfähigkeit, auch das Gefühl von Selbstwirksamkeit. Da ist aber auch Verantwortung, Verantwortungsbereitschaft mit drin, Selbstbestimmung, also all diese Konzepte. Also letztendlich so eine Schnittmenge aus Wille, Wirksamkeit und Verantwortung, wenn man will. Und die Überzeugung, dass ich nicht nur handeln kann, sondern dass mein Handeln auch was bewirkt. Und das ist erlernbar. Und das ist so wichtig, dass wir das erlernen und eben das als Gegenmittel nutzen, um aus dieser Ohnmacht rauszukommen, weil es möglich ist. Und was passiert da? Also letztendlich passiert nämlich im Gehirn genau was anderes, wenn wir eben dieses Gefühl der Kontrolle haben. Da aktivieren sich vordere Regionen zum Gehirn, in unserem präfrontalen Kortex, der viel jünger eigentlich ist und der uns auch unterscheidet von vielen anderen Organismen auf unserem Planeten. Und was der macht, diese Signale, die dort angesteuert werden, ausgelöst werden, die überschreiben und inhibieren. Also die reduzieren letztendlich dieses Signal, was aus dem Stammhirn kommt. Und dadurch sind wir in der Lage, wieder größer zu denken, mutiger zu sein und eben handlungsfähig zu werden, trotz Widrigkeiten. Es geht ja nicht darum, dass wir es verleugnen. Es geht nicht darum, dass Dinge auf einmal einfach sind, sondern wir entscheiden, handlungsfähig zu sein und wieder Kontrolle zu übernehmen. Nicht für das Ergebnis, aber für den nächsten Schritt. Und das ist ein ganz fundamentaler Unterschied. Und das ist trainierbar und das ist erlernbar. Und wenn ich das erkenne als Führungskraft für mich und dann eben für die Menschen, die ich dann führe und für die Organisation, und wenn wir das auch gesellschaftlich erkennen, dann schaffen wir ganz viel. Dann können wir nämlich Menschen wieder aktivieren, ins Handeln zu kommen, in die Zuversicht zu kommen und Verantwortung zu übernehmen und nicht aufzugeben.
Erstmal glaube ich, für viele so wahrscheinlich eine erleichternde Botschaft, oh, ich kann es sogar lernen. Es ist etwas, was wir lernen können. Und gerade auch das wieder eröffnet ja so einen Handlungsspielraum. Ne? Das ist nichts, womit wir jetzt geboren sein müssen, sondern etwas, was trainierbar ist. Und ich finde, bevor wir da natürlich mal reingehen, was ist immer ganz spannend, was können wir denn machen, um unsere Agency zu stärken? Will ich einen Punkt nochmal betonen, auch so ein bisschen hervorheben, und zwar auch dieses Konzept der Kontrolle, über das du gesprochen hast, weil ich finde, das ist total spannend, ne? Wenn man so auf Kontrolle schaut, gerade finde ich auch so in so einem Arbeitskontext, ist das so ein Begriff, der total ambivalent auch interpretiert wird. Ne? Dann gibt es so einmal diese Kontrolle von Ich kann jeden kleinsten Schritt kontrollieren, das Ergebnis, wie du es auch genannt hast, kontrollieren, gehen so ein Mikromanagement von meinen eigenen Tätigkeiten, vielleicht auch der Tätigkeiten um mich herum hinein und probiere dann ja fast wieder so ein bisschen zu klammern. Ne? Also ich probiere etwas festzuhalten und etwas zu klammern, was gar nicht festhaltbar ist in dem Sinne. Und das wäre ja eigentlich so für uns kontraproduktiv. Und du hast es ja schon schön beschrieben. Ich finde, eine Kontrolle zu finden für das, was beeinflussbar ist am Ende des Tages und dadurch auch wieder so dieses Gefühl der Handlungsfähigkeit zu haben. Also wo kann ich handeln und was kann ich am Ende kontrollieren und dadurch auch zu einem besseren Ergebnis vielleicht auch beitragen. Ne? Und das so ein bisschen als so ein Umdefinieren vielleicht auch von Kontrolle. Also was ist auch der Kontrollbegriff, den wir verlieren müssen, den wir entlernen müssen und was ist vielleicht aber auch dementsprechend die Kontrolle, die wir fokussieren sollten, steckt für mich ganz, ganz doll dahinter. Gerade in so einem Arbeitskontext, finde ich, steckt das ganz doll dahinter.
Absolut, was du sagst, ist total wichtig und das möchte ich auch nochmal ganz klar formulieren, weil es zwei verschiedene Formen von Kontrolle sind. Das eine, was ich angesprochen habe, ist Kontrollerwartung, also nicht Kontrolle im Außen, sondern Kontrolle im Innen. Das heißt, ich, und dann gehen wir gleich nochmal gerne auf die Mechanismen ein, ich weiß, dass ich in der Vergangenheit in Krisensituationen, wenn irgendwie Rückschläge da waren oder irgendwie widrige Bedingungen waren, dass ich trotzdem handlungsfähig war. Das heißt, ich habe das Gefühl, ich kann die Situation von außen zwar nicht kontrollieren, aber ich kann kontrollieren, wie ich damit umgehe. Das ist Kontrollerwartung. Das andere, was du angesprochen hast, ist die Kontrollillusion. Das Gefühl, wir können Dinge kontrollieren. Das können wir ganz sicher nicht. In einer komplexen Welt, in einer hochbeschleunigten, exponentiellen Welt ist wenig kontrollierbar. Das ist ein ganz, ganz kleiner Kreis von Dingen, die wir wirklich noch kontrollieren können. Einige, die wir beeinflussen können und viele, die außerhalb von unserem Einfluss und unserer Kontrolle liegen. Und das ist ganz wichtig, also Kontrollerwartung versus Kontrollillusion. Und aber der wichtige Punkt ist, und das möchte ich nochmal hervorheben, viele Menschen glauben, dass Passivität so ein Mindset-Problem ist und an zu wenig Motivation liegt, an zu wenig Disziplin, zu wenig Willen. Und das ist es eben nicht, sondern es ist der Default-Zustand, also der Grundzustand unseres Gehirns und das andere, eben diese Kontrollerwartung und diese Agency insbesondere. Das ist was erlernbar ist. Und das verändert fundamental unseren Blick auf Menschen und wie wir führen und wie wir interagieren mit Menschen, weil eben Agency kein Charaktermerkmal ist, sondern es ist ein Systemzustand. In Menschen, aber auch in Organisationen tatsächlich. Auch eine Organisation kann Agency haben oder eben nicht. Und Systemzustände kann man verändern. Und das in sich selbst ist auch wieder, macht es halt wieder handlungsfähig. Das bringt uns raus aus diesem Gefühl, wir können nichts tun und wir sind dem ausgeliefert hinzu. Nein, wir haben es in der Hand und es ist eine Entscheidung. Es ist eine Haltung, eine Entscheidung und es gibt Mechanismen, die das verändern können. Und eben rein in diese, und lass uns gleich gerne mal in die Mechanismen reinschauen, in dieses Kontrollempfinden, das wir dann haben und aus diesem Empfinden heraus sind wir dann handlungsfähiger und können ganz anders Dinge bewerten, sehen andere Möglichkeiten und können dann eben auch resilienter reagieren und agieren.
Lass uns super, super gerne da mal reinspringen. Ich habe nämlich auch schon so im Kopf, ne, was sind vielleicht wirklich auch so die Szenarien und Fragen einiger Zuhörender und wahrscheinlich wird es dir genauso begegnen. Es sind ja die Momente, wo sich vielleicht innerhalb eines Teams, eines Bereichs gerade fundamental einfach etwas verändert. Vielleicht, wo ein Team auch schon auf eine Veränderungshistorie geschaut, die nicht immer sehr, sehr erfolgreich war, auch vielleicht dadurch ein bisschen geprägt ist und jetzt vor sich hat vielleicht auch eine gewisse unsichere Zukunft durch KI, durch Automatisierung, durch Umstrukturierung, durch Stellenabbau. Ne? Also es sind ja ganz, ganz viele Dinge, die jetzt heute so zusammenkommen. Und wenn ich da jetzt vielleicht gerade wirklich auf mein Team schaue, vielleicht auch einzelne Personen schaue und merke, die Unsicherheit ist groß und die Gefahr, in so ein Ohnmachtsgefühl zu kommen, individuell, aber auch im Kollektiv, ist auch groß. Wie können wir da rangehen? Wie können wir Agency in dem Sinne stärken?
Also ich beschäftige mich viel damit und das ist so meine zentrale Mission, mein Kernanliegen, die ich wirken möchte. Ich möchte eben Menschen genau dieses Gefühl der Zuversicht, diese Agency wieder ermöglichen, weil ich glaube, das ist wirklich der Hebel für Zukunftsfähigkeit, für Organisationen, für unser Bildungswesen im Übrigen auch, mit dem ich auch viel zusammenarbeite, selber zwei Kinder und das ist mir ein großes Anliegen und aber auch für unsere Gesellschaft. Wo entwickeln wir uns als Menschheit, als Gesellschaft hin? Und habe da drei Zeitbereiche identifiziert, die alle drei wichtig sind, damit Agency sich entwickeln kann und stabil bleibt. Und wenn und das sind auch konkrete Hebel, die ich dann nutzen kann. Und wenn einer davon wegbricht, dann sinkt eben sehr schlagartig diese Agency. Und letztendlich sind es wirklich Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft. Das sind die drei Bereiche. Wir beginnen mal mit der Vergangenheit, einfach weil wir auf so einer Zeitstrahllogik agieren und schauen einfach zurück, was brauchen wir aus der Vergangenheit. Und was wir da nutzen können, ist letztendlich eine Evidenz, wenn wir dieses Kontrollgefühl haben wollen, das Gefühl, ich bin wirksam, also Selbstwirksamkeit, dann brauchen wir diesen Beweis, diese Evidenz, ich kann wirksam handeln. Und der kann ja nur aus der Vergangenheit kommen. Der kann ja nur aus Erfahrungen kommen, die ich bereits gemacht habe, wo ich mutig war, wo ich Entscheidungen getroffen habe, die vielleicht sich am Anfang unsicher angefühlt haben und dann aber gut waren. Oder woraus ich gelernt habe, dass ich mit Krisen umgehen konnte und gestärkt daraus hervorgegangen bin und so weiter. In der Wissenschaft wird das als Mastery Experiences bezeichnet. Also so Meistererfahrungen, das ist blöde Übersetzung. Aber letztendlich so ein Gefühl, ich war wirksam, ich habe das geschafft. Und wenn ich das ableiten kann aus der Vergangenheit, kann ich das übertragen auf die Gegenwart und das Gefühl sozusagen haben, ich schaffe das, ich kann das, weil ich habe es vorher geschafft. Das ist unglaublich wichtig und das ist auch nicht nur irgendwie so eine Reflexion, sondern das ist wirklich also auch da wieder aus der Wissenschaft der Begriff Embodied Cognition, also dieses Empfinden, diese Erinnerung gekoppelt mit dem Gefühl, ich schaffe das. Das stärkt diese Selbstwirksamkeit. Und die ist grundlegend, um eben diese Kraft zu schöpfen in widrigen Situationen, in herausfordernden Situationen, vor unklaren Entscheidungen, bei Überforderung, dass ich dann weiß, ich habe es schon mal geschafft, ich kann es wieder schaffen. Und deswegen ist es so wichtig, und das ist immer so auch dieser Kurzschluss, ich versuche das immer gleich so parallel zu machen, dann redet man in Organisationen davon, wir müssen mehr Erfolge feiern. Klar, wichtig, aber nur Erfolg feiern ist wieder Schulterklopfen und Selbstlob, das alleine reicht nicht. Das ist nur, also ist nett, ist schön, aber das reicht nicht, ich muss einen Schritt tiefer gehen, ich brauche die Kausalgeschichten. Was hat denn zu dem Erfolg geführt? Weil da drin, in dieser Geschichte, in dieser Experience, in diesem Erlebnis, da steckt genau diese Selbstwirksamkeitserfahrung, sowohl fürs Individuum als auch eben für Teams. Und das kann ich bewusst stärken, um eben selbst, nicht nur Selbstlob, sondern Selbstwirksamkeit zu aktivieren und eben aus der Vergangenheit diesen Kraftmoment in die Gegenwart zu holen, damit ich handlungsfähig werde. Und das ist letztendlich das Erste, was ich eben tun kann aus der Zeitdimension Vergangenheit.
Eine Sache, die ich besonders relevant darin finde, und ich probiere es gerade so übereinander zu legen mit meinem eigenen Erleben, und ich glaube, wo sich wahrscheinlich viele sogar, würde mich mal interessieren, wie du das so wahrnimmst, aber vielleicht sogar auch nochmal schwer tun, ist dieser Part der Embodied Cognition. Also das eine ist ja, wir können uns ja jetzt eine Liste schreiben. Ne? Einer stellt sich ans Flipchart hin und schreibt mal so auf, so was hat dann irgendwie alles geklappt in den letzten 2 Jahren oder wo sind wir mal richtig abgebogen. Vielleicht kann man auch nochmal kurz darüber nachdenken, was sind denn so 1, 2 Stärken, die wir hier so im Team wahrnehmen. Und trotzdem habe ich so das Gefühl, gibt es immer noch so einen Unterschied von wir schreiben das jetzt mal so eine halbe Stunde auf und gut, dass wir diese Übung gemacht haben und es wird wirklich nachspürbar. Also wir versetzen uns da wirklich nochmal in die Lage rein und das macht was mit uns. Ne? So, du hast gerade, glaube ich, auch so von Kraftgefühl oder so in die Richtung gesprochen. Ne? Es ist ja wirklich was spürbar bleibt und was uns irgendwie bewegt. Hast du einen Tipp oder mal Erfahrung gemacht, wie so eine Übung aussehen kann, dass auch dieses ne, Embodied Cognition, zumindest die Wahrscheinlichkeit davon, ein bisschen erhöht ist? So, wie könnte man da rangehen?
Ich mache es gerne auf beiden Ebenen. Ich finde das, glaube ich, ganz gut für unsere Hörer und Hörerinnen, dass wir immer schauen, was kann ich persönlich tun, egal ob ich jetzt Privatperson bin oder Führungsperson. Gerne. Und was kann ich mit meinem Team in meiner Organisation tun? Weil beide Ebenen sind, glaube ich, wichtig und die bedingen sich auch gegenseitig. Also erst wenn ich selber irgendwie verinnerlicht habe oder auch selber da reflektiere, kann ich natürlich das auch nach außen weitergeben. Das Erste, was ich selber machen kann, ist eigentlich relativ einfach in dem, was ich sage, weil es nicht so sehr sich unterscheidet von dem, was ich gerade gesagt habe, aber unglaublich effektvoll ist, sich Zeit zu nehmen, eine Reflexion zu machen, zu überlegen, was genau habe ich entschieden oder getan, was einen Unterschied gemacht hat. Und da mal hinzusetzen, das kann im Privaten sein, das kann im Beruflichen sein, das kann in den letzten 2 Wochen, das kann in den letzten 3 Monaten oder in den letzten 2 Jahren gewesen sein. Das ist erstmal gar nicht wichtig und es ist nicht kontextabhängig, sondern einfach erstmal zu gucken, wo war ich mutig, wo habe ich was entschieden, wo habe ich gegen den inneren Widerstand gehandelt und das hat sich dann danach gut angefühlt, weil ich was gelernt habe. Nicht unbedingt, weil ich nur erfolgreich war, das ist ganz wichtig. Nicht das an den externen Erfolg koppeln, sondern wo hat es sich für mich gut angefühlt, weil ich eine Grenze überschritten habe, wo ich was gelernt habe, wo ich mutig war oder wo ich was entschieden habe, wo ich erst gezögert habe. Und daraus abzuleiten, Mann, das kann ich. Das habe ich schon mal gemacht und das kann ich auch wieder. Und das hat sich gut angefühlt, da habe ich was gelernt und ich bin daran gewachsen. Das ist unglaublich wirksam und das ist jetzt nicht nur eine Metapher, das ist einfach Biologie. Was da passiert, ist wieder das, was ich eingangs gesagt habe. In unserem Vorderhirn, im präfrontalen Kortex, wird genau diese Region aktiviert, die dieses Angstzentrum hinten inhibiert. Das reguliert das runter und wir werden zuversichtlicher. Also es ist einfach Biologie, die da passiert in unserem Gehirn. Und das Ähnliche kann ich jetzt auf ein Team übertragen. Ich kann also auch im Team, sollte ich die Frage stellen, was lief gut oder wo waren wir erfolgreich, sondern wann haben wir als Team zum Beispiel konkret Einfluss genommen, auch wenn es schwierig war. Also was haben wir getan, trotz Widerstände? Weil da komme ich, das sind ganz andere Emotionen und Geschichten, die dann kommen, als wenn ich nur das Endergebnis irgendwie an eine Wand pinne und wir alle uns auf die Schulter klopfen. Das darf man auch machen, aber wenn ich das nutzen möchte, um Agency zu stärken, muss ich noch ein Schritt tiefer gehen und diese Kausalketten aufbrechen sozusagen und wieder ins Spüren kommen. Also wirklich, das muss emotional was auslösen, weil erst dann aktiviere ich eben diese Gehirnregion, die eben diesen Angstzustand und diese Ohnmachtsspirale der entgegenwirken und uns aktivieren in Richtung mehr Agency.
Unser heutiger Werbepartner ist Personio. Personio ist eine ganzheitliche HR-Plattform für kleine und mittelständische Unternehmen. Der Softwareanbieter hat es sich zum Ziel gesetzt, Personalprozesse so transparent und effizient zu gestalten, dass sich HR und Führung wirklich auf das konzentrieren können, was den Unterschied macht: ihre Mitarbeitenden. Ja, das Jahr 2026 ist in vollem Gange. Die Frage ist gerade nicht mehr, ob sich die Arbeit von HR verändert, sondern in welchem Tempo. In der aktuellen Zeit werden, finde ich, einige entscheidende Trends und Entwicklungen immer deutlicher. Zum Beispiel, wer KI ohne Orientierung einführt, riskiert einfach Verunsicherung unter den Mitarbeitenden. Wer psychologische Sicherheit als großes Thema unterschätzt, verliert Talente. Oder auch wer Flexibilität als große Qualität nicht ernst nimmt, wird als Arbeitgeber immer unattraktiver. Genau das sind Spannungen, die auch der HR Trend Report 2026 von Personio sehr klar und praxisnah beschreibt. Der Leitfaden bündelt 7 zentrale Entwicklungen, die HR im nächsten Jahr prägen werden, mit konkreten Einordnungen, Beispielen und Impulsen für die eigene HR-Arbeit. Wenn du also ein besseres Gespür dafür bekommen willst, welche People-Themen dieses Jahr wirklich auf die Agenda gehören, dann lohnt sich dein Blick auf diesen Report in jedem Fall. Den Leitfaden kannst du kostenfrei herunterladen unter www.personio.de/leadingwell-hr-trends oder folge einfach dem Link direkt in unseren Shownotes. Eine klare Empfehlung für alle, die HR und Führung mit mehr Weitblick aufstellen wollen. Jetzt aber erstmal wieder zurück zur Folge. Finde ich gerade so, was du beschreibst, auch mit diese Kausalkette verstehen und mal so ein bisschen tiefer tauchen, auch einen total wichtigen Punkt. Weil auch das für mich bedeutet eigentlich, es braucht auch immer mal wieder wirklich Raum, um das zu tun, ne? Also natürlich kann ich das vielleicht in meiner eigenen Reflexion vielleicht kontinuierlich probieren, immer mal mitlaufen zu lassen, am Ende des Tages, am Ende der Woche vielleicht auch mal so reflektieren. Aber wenn ich schaue, dass ich da vielleicht als Team in gewissen Abständen auf die Vergangenheit gucke oder tatsächlich merke, ich möchte jetzt mal ganz gezielt diese Agency stärken, da merkt man, glaube ich, schon so, ist jetzt nicht die halbe Stunde, wo wir mal gemeinsam uns vor das Flipchart stellen, sondern am Ende geht es um diese Tiefe, ne? Um wirklich auch zu verstehen, wo sind wir handlungsfähig gewesen, wo haben wir unseren Einfluss genutzt, was hat das mit uns gemacht, warum bereitet uns das auch gut für die Zukunft vor. Finde ich ein total nochmal eine wichtige Unterscheidung, damit es nicht so wirkt wie, wir machen jetzt mal so eine kleine Erfolgsliste, ne, der letzten irgendwie so 2 Jahre und that's it. Ne? Ist ja schon mehr, was dahinter steckt, auf jeden Fall.
Genau, also es ist nicht so ein Motivationskurs, wo wir alle was schaffen wir und alles wird gut. Also nicht diese ja einfach Parolen, die man da ausspricht, sondern es geht wirklich in die Tiefe und es ist wirklich was verbindet. Also auch das schafft ja Verbundenheit und Beziehung im Team und Verbundenheit zu dem Thema, an dem man arbeitet, also auf allen Ebenen. Und genau diese Verbundenheit fehlt uns ja ganz oft im Leben und in der Welt, wieder zu uns selbst, zu anderen, aber auch zu den Themen, an denen wir arbeiten. Hartmut Rosa bezeichnet das ja als Resonanz, also dieses in Verbindung stehen zur Welt. Und wenn uns das verloren geht, dann haben wir natürlich diese Agency nicht mehr. Dann bricht die Realität mit, dann sind wir disconnected, dann sind wir komplett entkoppelt und getrennt und dann entfernen wir uns tatsächlich, also buchstäblich immer weiter und klammern uns an Altes oder sind rückwärts gerichtet oder zynisch oder all die Sachen, die wir eben vorhin besprochen haben.
Hm. Wenn man aber weiterspringt, Zeitachse, du meinst schon, ne, Vergangenheit, glaube ich, Mastery so als ein wichtiger Aspekt. Wenn wir mal so in die Gegenwart springen, was ist so die Perspektive, die wir da annehmen würden?
Genau, bei der Gegenwart sind wir tatsächlich in diesem Gefühl der Kontrolle. Und das ist wichtig, Gefühl der Kontrolle. Es geht nicht um die Kontrollillusion, wo ich glaube, ich kann alles steuern und kontrollieren, sondern diese Kontrollerwartung in Bezug auf das, was ich beeinflussen kann. Das ist ganz wichtig. Und eben rauszukommen aus dem, auch was wir vorhin schon angesprochen haben, aus diesem Abwarten, bis Klarheit herrscht, weil die wird in einem komplexen System nicht herrschen, sondern diese Klarheit schaffen durch Handeln. Das klingt erstmal paradox, aber in komplexen Situationen entsteht Klarheit durch Handeln, nicht durch Analyse. Das ist ganz wichtig als Grundinformation komplexer Systeme. Und vielleicht kann man da beginnen, was ist der Unterschied zwischen eigentlicher Kontrolle und Kontrollempfinden? Da gibt es eine total coole Studie aus den 80er Jahren, der Ola Svensson, Schwede, hat damals Studierende gefragt, wie sie ihre Autofahreigenschaften und Kompetenz einschätzen im Vergleich zu anderen. Und es war spannend, das hat er in Nordamerika gemacht und in Schweden. Und es stellte sich raus, dass über, ich glaube, 87% der US-amerikanischen Studierenden und ich glaube 77% der schwedischen Studierenden gesagt haben, ich fahre besser und sicherer Auto als der Rest der Menschen. Das ist statistisch null möglich. Ja, es können nicht mehr als 50% über dem Median liegen und trotzdem glauben wir besser, ich glaube, jeder von uns, der das hört und Auto fährt, denkt, klar, ich bin prinzipiell erstmal ein besserer Fahrer als viele andere. So, und das ist dieser Overcompetence Bias nennt man das. Also letztendlich glauben wir besser zu sein als andere. Und das stärkt uns aber, weil wir auch zuversichtlicher sind. Das kann beim Fahren, beim Autofahren dazu führen, dass wir riskanter fahren, dass es vielleicht angebracht wäre. Das ist also in dem Fall nicht gut. Aber ich wollte nur den Mechanismus zeigen, dass wenn wir glauben, wir haben Kontrolle, ohne dass wir sie tatsächlich haben, weil es beruht ja nicht auf Fakten, stärkt uns das in der Art und Weise, wie wir handeln. So. Und das ist eben so wichtig. Wie können wir das aktivieren in Krisenzuständen, in Situationen, wo wir erstmal vielleicht unsicher sind oder zum Teil auch überfordert sind? Eben genau, indem wir sagen, okay, ich erkenne an, dass ich nicht das Ergebnis kontrollieren kann, dass ich nicht alles im Außen kontrollieren kann, aber ich kann entscheiden, was kann ich beeinflussen und wo sind nächste Schritte im Prozess, auf dem Weg dorthin, die ich beeinflussen kann. Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Schritt und Unterschied, dass ich rauskomme aus dem, das kann ich eh nicht machen, hin zu, Moment, was kann ich denn beeinflussen? Und was ich immer beeinflussen kann, und das geht ja dann zurück letztendlich, und da kommen wir gerne auch später nochmal dazu, auf Viktor Frankl, ist natürlich mein Blick auf die Welt. Also auch das ist beeinflussbar. Wie gehe ich denn damit um? Meine Haltung und meine Reaktion auf Dinge, die liegen ja auch in meiner Hand. Also selbst wenn sich um mich drumherum alles verändert, entscheide ich immer noch, was das mit mir macht. Und das zu regulieren, das ist viel Arbeit. Das ist jetzt einfach gesagt hier in einem Podcast. Das ist natürlich sehr viel Selbstreflexion und innere Arbeit, aber es ist möglich. Und da liegt eben diese Kontrolle und dieses Kontrollempfinden. Und das wiederum leitet sich, und es hängt ja zusammen mit der Vergangenheit, das leitet sich auch wieder aus der Selbstwirksamkeitserfahrung ab. Wenn ich also weiß, ich war vorher schon mal wirksam, dann fällt es mir natürlich auch jetzt leichter zu sagen, Moment, ich kann auch jetzt wieder handeln. Was könnte der nächste Schritt sein, um in eine Richtung zu kommen, die sich vielleicht besser anfühlt, ohne zu wissen, wie es am Ende ausgeht. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt eben für die Gegenwart, dieses Kontrolle zurückerlangen in dem Handlungsradius und Spielraum, den ich habe.
Ich finde gerade du diese Gegenwartskomponente, was das ja am Ende auch so aus meiner Sicht bedeutet, ist die Frage, wo lenke ich jetzt gerade auch meine Aufmerksamkeit hin? Ne? Also ich habe jetzt in diesem Moment eine Aufmerksamkeit, ist ja eigentlich so das größte Gut, was wir haben, zu überlegen, wo bin ich jetzt präsent und wohin lenke ich meinen Blick, meine Wahrnehmung, meine Sinne. Und ich habe auch so das Gefühl, wenn man jetzt wieder so den Bogen zum Anfang schlägt, auch unserer Unterhaltung, wir sind ja heute sehr, sehr viel konfrontiert mit Dingen, die wir vermeintlich gar nicht kontrollieren und beeinflussen können. Ne? Macht man einmal irgendwie so die News-App auf, Instagram und Co. Und man hat so das Gefühl, wow, die Welt erschlägt mich, aber ich bin ganz, ganz schnell in diesem Kreis der Bedenken. Ne? So wie das Stephen Covey, glaube ich, mit dem Circle of Influence beschreiben würde. Also habe eigentlich meine Aufmerksamkeit nur bei Dingen, die ich offensichtlich nicht beeinflussen kann. Und dann sind wir wieder, ne, bei den von dir beschriebenen Ängsten und Unsicherheiten und Co. Und für mich bedeutet es immer auch erst so diese Frage, wirklich dieses Bewusstmachen von, wo bin ich gerade mit meiner Aufmerksamkeit und wo möchte ich die auch hinlenken? Ne? Was ist auch der sinnvollere Einsatz vielleicht jetzt gerade meiner Energie, ne? Und meiner Lebenszeit? Das ist ja irgendwie so die größere Frage, die dahinter steht.
Ja, also stecken so viele Dinge drin in dem, was du gerade gesagt hast. Das Erste, womit werden wir täglich konfrontiert? Und das sind tatsächlich, wie du es gerade gesagt hast, Impulse, Informationen, Datenpunkte, Nachrichten, die überwiegend negativ gefärbt sind. Warum? Weil unser Gehirn ist 10-mal mehr aufnahmefähig für negative Informationen als für positive. Das ist in der Evolution sinnvoll gewesen, weil es natürlich ein wichtiger Schutzreflex ist. Lässt sich aber jetzt gut monetarisieren. Das heißt, wenn ich eine negative Schlagzeile habe, wird die natürlich häufiger gelesen, als wenn da eine positive steht. Deswegen sind die meisten Medien negativ. Das macht ja was mit uns. Also auch da wieder werden Zentren bei uns im Gehirn aktiviert, eben genau diese Angstzentren und so weiter, die eben uns weiter runterziehen, die uns passiver machen, die uns in so eine Ohnmacht- oder Angstspirale reinbringen. Und deswegen, vielleicht sind wir doch schon bei einem Punkt, also eine Sache hast du gerade angesprochen, Stephen Covey, das ist tatsächlich ein Tool, was ich sehr, sehr gerne verwende, zu überlegen, mich hinzusetzen und zu überlegen, ich male dann mal gerne drei Kreise. Ein Kreis ist eben dieser Circle of Control, also was sind Dinge, die ich wirklich kontrollieren kann, das sind relativ wenige. Also wo ich lebe, meine Partnerwahl, was ich esse, was ich arbeite, das kann ich alles direkt kontrollieren, was ich lese. Aber dann gibt es auch viele Dinge, die eben außerhalb meiner Kontrolle liegen. Und da, wenn man jetzt erstmal den äußeren Kreis aufmacht, nämlich Circle of Concern, also was bewegt mich, womit beschäftige ich mich eigentlich überwiegend, dann komme ich vielleicht und viele, wenn man da nicht so regelmäßig und bewusst reflektiert, sehr schnell und wenn man das ehrlich tut, darauf, dass man ganz viel, wenn man Nachrichten schaut, sich mit Dingen beschäftigt, die sehr belasten und sehr bewegen, weil sie eben auch schlimm sind. Also ist ja gar keine Frage, wenn da hier Kriege sind und ökologische Krisen und Finanzkrisen und geopolitische Spannungen und all das, natürlich fühlt sich das bedrohlich an. Aber dann die Frage zu stellen, und das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, um wieder dieses Kontrollempfinden in der Gegenwart zu haben. Was davon kann ich wirklich beeinflussen? Und das ist eben der dritte Kreis, den man dann gerade zeichnen sollte, Circle of Influence. Also der Kreis, in dem ich Dinge beeinflussen kann. Ich kann mehr Dinge beeinflussen, als ich kontrollieren kann. Ich kann natürlich nicht alles beeinflussen. Und dann, wenn ich diese Kreise gezeichnet habe, festzustellen, es gibt eben Dinge, die liegen außerhalb meiner Kontrolle und außerhalb meines Einflusses. Und die sollte ich loslassen. Nicht im Sinne von, das ist mir egal. Natürlich ist es wichtig, empathisch und irgendwie auch mit Anteilnahme zu reagieren, wenn irgendwo auf der Welt was passiert, was gegen unsere Werte spricht und was eben fundamental moralisch nicht vereinbar ist. Aber mich damit zu belasten und Energie abzuziehen, darf, also von meiner Lebens- und Arbeitsenergie und all den Dingen, die ich tun kann, von dem, was ich eigentlich tun könnte, weil ich da in der Ohnmacht bin, das bringt uns halt alle nicht weiter, sondern dann zu sagen, okay, ich akzeptiere jetzt, dass das nicht gut ist und lasse es so ein Stück weit los und gucke, was kann ich denn tun? Und wenn mir zum Beispiel Frieden wichtig ist, wenn mir Gerechtigkeit wichtig ist, wenn mir Klimagerechtigkeit und Artenvielfalt wichtig ist, dann kann ich vielleicht nicht den großen Klimawandel stoppen, aber ich kann überlegen, was kann ich beitragen? Und dann bin ich in diesem Circle of Influence. Was kann ich tun? Ich kann mich engagieren, ich kann Vorträge halten, ich kann in meinem Job was anders machen, ich kann vielleicht irgendwie, ich kann mit Kindern arbeiten, um die zu inspirieren. Ich habe ja ganz viele Einflussmöglichkeiten und die sollte ich dann nutzen und da die Energie reinstecken. Weil wir verstärken immer das, woran wir die Energie lenken und unsere Aufmerksamkeit lenken. Und das kann ich eben mit dem Negativen tun, dann verstärke ich das und das tut mir nicht gut und hilft aber auch keinem. Oder ich richte es eben auf die Dinge, die es dann besser machen und investiere meine Zeit und Lebensenergie und Finanzen und was auch immer an Ressourcen eben in die Dinge, die zu einem besseren Ergebnis führen. Und da sind wir wieder in dieser Agency und diesem Kontrollempfinden drin, was unglaublich wichtig ist in der Gegenwart. Und das ist eben, also dieser Circle of Influence ist das eine als Privatperson. Das zweite, was man machen kann, auch bewusst, weil wir eben von diesen negativen Nachrichten gesprochen haben, empfehle ich immer bewusst auch mal mindestens einen Tag pro Woche einfach mal bewusst positiv Nachrichten. Lasst mal alle anderen Nachrichten weg. Ihr fahrt sowieso, es passiert nichts, wenn man einen Tag mal nicht die Standardnachrichten liest und mal zum Beispiel goodnews.eu oder so liest. Einfach mal gucken, es passieren ja auch ganz viele gute Dinge. Oder das Buch von Hans Rosling empfehle ich immer, Factfulness, wo er wissenschaftlich aufgearbeitet hat, was es über die letzten Jahrzehnte zum Positiven passiert. Das sehen wir oft oder wissen wir oft gar nicht. Und sich damit auch zu stärken und zu sehen, es ist gar nicht alles nur schlecht. Und das kann ich wieder als Kraftanker nutzen, um dann für das Gute sozusagen zu kämpfen. Und als Organisation, was kann ich da machen? Ich sollte halt eine Experimentierkultur etablieren und eine einfache Regel einführen. Also auch da wieder sind wir in diesem Circle of Influence. Wir können nicht alles kontrollieren, wir können nicht alles wissen, wir können nicht das Ergebnis in jeder Hinsicht vorhersagen, aber können wir so eine Regel verständigen, uns über diese Regel, dass wir handeln, bevor wir sicher sind, und zwar in definierten kleinen Räumen. Also Handlung vor Gewissheit. Da sind wir wieder bei dem. Die Gewissheit kriegen wir halt nicht in diese Unsicherheit. Da sind wir einfach zu langsam und es kommt zu so einer Paralyse, sondern lasst uns handeln, aber auf Sicht. Ich nenne das auch gerne Nebelkompetenz. Also agieren souverän, handeln und agieren auf Sicht, weil ich eben nicht auf weit planen und vorhersagen kann.
Du hast gerade auch erwähnt, in vorher definierten Räumen, ne, wenn man sich das jetzt mal so im Kontext vielleicht auch in einer Transformation, einer Veränderung so vorstellt, was kann so ein Raum sein und wo könnte man sagen, so hey, das ist mal so ein bisschen der Rahmen, den wir uns geben, um erstmal in die Handlung zu kommen und vielleicht durch die Handlung ein bisschen Gewissheit zu bekommen. So, wie könnte so ein Raum aussehen? Was ist so ein vielleicht auch sinnvoller Angang dafür?
Ja. In Organisationen jetzt ganz konkret?
Genau.
Ja, also verschiedene Sachen. Das erste ist, wir nehmen uns in Organisationen viel zu wenig Zeit für genau diese Dinge. Wir sind immer in diesem Feuerlöschmodus von Projekt zu Projekt und einfach nur getrieben und bewusst Zeit zu nehmen für einerseits Reflexion, da sind wir wieder bei dem, was wir vorhin hatten, Mastery, aber eben auch, wo können wir handeln? Was können wir jetzt tun? Das ist das Erste. Und das Zweite, was wir tun können, auch da wieder, das hat ganz viel mit Kultur und dann natürlich auch damit verbunden Führungskultur zu tun, zu erlauben, vorzuleben, als Führungsperson selber vorzuleben und dann aber auch zuzulassen und zu verstärken, positiv zu incentivieren und hervorzuheben, wenn jemand was ausprobiert hat. Selbst wenn es nicht gleich das Richtige war, nicht im Sinne von Fehler zelebrieren, das ist wieder das Falsche, es geht ja nicht um die Fehler, sondern es geht darum, jemand hat mutig was entschieden, auch trotz Ungewissheit, und hat dann irgendwas daraus gelernt. Und genau das ist ja dieser Algorithmus, den wir brauchen. Uns trauen, einen Schritt zu machen, auch wenn wir nicht alles wissen, damit wir eben ins Handeln kommen und nicht feststecken bleiben in der Analyse oder in diesem Absicherungsmodus. Und das sind diese Räume, die ich schaffen kann. Also Vorleben als Führungskraft selber, einfach auch mal mit Ungewissheit trotzdem zu entscheiden, auch das Unsicherheit zu signalisieren. Brené Brown spricht da gerne über Vulnerability, also die Verletzlichkeit, dass wir eben uns auch insbesondere als Führungsperson verletzlich zeigen und sagen, ich weiß es jetzt gerade nicht oder lasst uns gemeinsam rausfinden, wir probieren es einfach aus, wir machen jetzt den nächsten Schritt und gucken, was rauskommt. Das ist Mut, das ist nicht Schwäche, sondern das ist Mut, als Führungsperson, als Team, als Mensch und genau diese Räume zu schaffen, das schafft dann auch wieder psychologische Sicherheit, die es braucht, um innovativ zu sein, um mutig zu sein und zuversichtlich zu bleiben.
Ich finde in dem, was du sagst, total wichtig, dieses Verhalten, was wir sehen, was letztlich ja eigentlich dazu gut auch passt, ne, zu dieser Handlungsfähigkeit, das auch weiter zu verstärken. Ne? Also auch zu sagen, zu beobachten und dann auch wirklich ganz konkret so zu formulieren, das ist das Verhalten, was uns jetzt in dieser Phase weiterbringen. Das ist das Verhalten, was gewünscht ist. Das ist das Verhalten, auch wenn es sich nicht immer sicher anfühlt, ne? Auch manchmal vielleicht uns in so ein Gefühl kommt oder so ein Gefühl kommt von, ist das jetzt wirklich das Richtige, was wir jetzt tun? Aber dann trotzdem diesen Mut zu haben, diese Überzeugung zu haben und vielleicht auch tatsächlich diese innere Sicherheit, trotz Unsicherheit auch zu handeln. Und ich finde, nur dadurch kann ja vielleicht auch so ein neues Sicherheitsnetz entstehen. Also irgendwo so ein Gefühl von Vertrauen, gegenseitiger Unterstützung eventuell auch, die so ein bisschen dahinter steckt. Also die Frage, die ich dann mal spannend finde, was ist denn die neue Sicherheit, die wir eigentlich spüren, wenn eigentlich nichts mehr sicher ist? Und so gefühlt ist es ja wirklich das, ne? Ist so dieser gemeinsame Raum, dieses gegenseitig unterstützen, Mut, Vertrauen irgendwie auch zu signalisieren, aber uns auch darin zu bestärken, dass das richtig ist, ne? Und dass das der Weg ist, auch den wir gehen wollen. Finde ich einen ganz, ganz wichtigen Punkt. Ja.
Ja, und da sind wir eigentlich schon fast am dritten Punkt, nämlich diese Zukunftsperspektive. Es gibt zwei Aspekte. Was ist diese, du hast das schön gesagt, diese neue Sicherheit? Das eine ist, ich kann eben das Außen nicht kontrollieren. Das heißt, die Sicherheit kann nicht aus dem Außen kommen, die kann nur aus dem Innen kommen. Das heißt, wenn ich in mir ruhe und weiß, ich schaffe das, irgendwie komme ich da auch durch, weil ich es schon früher geschafft habe und weil ich meinen Weg mir suche, auch wenn ich noch nicht alle Schritte kenne. Das gibt Sicherheit, dann das Gemeinsame, was du gerade angesprochen hast. Also ich muss es ja gar nicht alleine tun, sondern wir können es in komplexen Umgebungen tatsächlich, auch nur kollektiv, also aufgrund der Komplexität und Multiperspektivität geht das auch nur gemeinsam. Und dann das Dritte, und da sind wir eigentlich schon bei dieser dritten Zeitebene der Agency, Zukunftsperspektiven. Das ist unglaublich wichtig und das gibt nicht wirklich Sicherheit, aber es gibt Perspektive. Weil was passiert unter Dauerstress? Wenn mein Gehirn ständig konfrontiert wird mit Stress und eben diesen Angstzustand als Norm sozusagen etabliert, dann verlieren wir den Zugang zur Zukunft. Das heißt, Wenn wir diesen Sinn in der Zukunft nicht mehr sehen, dann kapitulieren wir in der Gegenwart. Und das ist mit allen Effekten, die wir eben diskutiert haben, Ohnmacht und Stagnation und so weiter. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir Sinnperspektiven haben, dass wir Zukunftsperspektiven haben. Und jetzt nicht im Sinne von, und auch da wieder Kurzschluss, diese Reflexe, wir müssen einen Visionsworkshop machen. Und dann haben wir eine schöne Vision und packen die auf die Website. Das alleine bringt es halt nicht. Wenn ich von Vision, von Sinn, von Perspektive rede, geht es darum, auch wieder Verbundenheit. Also was resoniert? Was sind Dinge, womit wir uns identifizieren? Weil die geben uns wieder Halt. Und das schönste Beispiel dafür, wenn auch aus der eigenen Historie her total tragisch natürlich, ist Viktor Frankl. Er hat selber 4 Konzentrationslager überlebt und hat nach seiner Befreiung sozusagen, hat er gewirkt als Psychiater, hat die Logotherapie gegründet, also eine Therapieform, die eben aus Sinn ausgerichtet ist. Sein berühmtestes Werk ist, hat den Titel Trotzdem Ja zum Leben sagen. Und er sagt genau das. Also wenn alle gegenwärtigen Lebenssituationen oder praktisch die Realität auch fast schon unerträglich ist, ist es trotzdem so, dass ich handeln kann und dass ich, wenn ich Sinnperspektiven habe, es immer Wege gibt, wie ich damit umgehe. Ich kann vielleicht die Situation in dem Moment nicht verändern, aber die Perspektive gibt mir Kraft und Richtung. Und das ist total spannend. Und auch das lässt sich wieder neurologisch zeigen, dass da auch wieder Zentren aktiviert werden in unserem Gehirn, die unsere Angst runterregulieren. Und die Frage beantworten, das ist ganz wichtig, wozu lohnt es sich zu handeln? Das ist eine ganz relevante Frage. Also die erste Frage ist ja, wenn wir das mal nochmal aufbrechen, wir haben ja über die Vergangenheit gesprochen. Die Vergangenheit gibt Evidenz, die ist praktisch die Selbstwirksamkeit und gibt uns die Antwort auf die Frage, kann ich das überhaupt schaffen? Die Gegenwart gibt uns Aktivierung, die gibt uns sozusagen Antwort auf die Frage, was kann ich als nächstes tun, um wieder in die Handlung zu kommen? Und die Zukunftsperspektive gibt uns dann die Legitimation und Antwort auf die Frage, warum oder wozu lohnt es sich jetzt oder jetzt erst recht zu handeln? Und alle drei Ebenen sind so wichtig für diese Agency, weil dann komme ich eben ins Handeln. Und jetzt auch da wieder diese Verbindung zu dieser Kontrolle, wo wir vorhin gesprochen haben, diese Kontrollempfinden. Kontrolle hemmt Stress durch Wirksamkeit. Indem ich aktiv werde, wird dieser Stress runterreguliert. Bedeutung, also Sinnperspektiven, hemmen Stress durch Orientierung. Und beides ist wichtig. Also was kann ich beeinflussen, ist die Frage aus der Gegenwart. Und lohnt sich die Anstrengung, ist die Zukunftsfrage mit dieser Sinnperspektive. Und da hängen auch beide zusammen. Sinn ohne Handlung führt zu Lähmung und Handlung ohne Sinn führt zu Erschöpfung. Und ich brauche also beides. Und da sieht man, wie wundervoll eigentlich unser Gehirn funktioniert, wenn wir alle drei Ebenen verbinden. Ich kann es schaffen, ich finde Möglichkeiten zu handeln, indem ich einfach den nächsten Schritt gehe und aus der Selbstwirksamkeitserfahrung heraus ins Handeln komme. Und ich weiß, warum es sich lohnt, warum sich mein Einsatz lohnt, warum ich auch über Hindernisse gehe, dann habe ich diese Agency. Und dann tue ich Dinge mutig, dann tue ich Dinge und entscheide einfach mal auch ohne vollständige Information und hole mir diese Agency eben zurück.
Ich würde die Frage nochmal hervorheben, wozu lohnt es sich zu handeln? Ne? Finde ich eine sehr, sehr starke Frage und vor allen Dingen eine Sache, die ich dabei besonders wichtig finde, ist, du hast es auch schon so ein bisschen kurz beschrieben, ist am besten keine Frage, wo wir eine Antwort vorgeben, oder? Also so dieses, auf der Website steht jetzt so, wir sind die Allerbesten im Kontext nachhaltige Energie für eine bessere Welt. Kann man sich einmal merken und dann probiere ich das zu verinnerlichen, aber ist die Frage, spüre ich das halt überhaupt?
Genau.
Und gerade wenn wir so wieder den Kontext nehmen, Umbruch, Veränderung, ich merke gerade selber, bin vielleicht Teil eines großen Veränderungsprojektes, selber diese Chance zu haben, mal diese Frage für sich zu beantworten. Also wirklich jede einzelne Person im Raum, wozu lohnt es sich zu handeln im Kontext dieses Unternehmens, im Kontext dieses Entwicklungsprozesses, in dem wir sind. Nicht nur eine Führungskraft zu haben, die sich vorne hinstellt und sagt so, yo, na, that's the way to go, sondern warum kann nicht jede Person da mal in sich reinspüren und auch mal zu überlegen. So, ich finde, was ja auch sehr da drin stecken kann, ist auch, was kann mein Beitrag auch wiederum dazu sein? Ne? Nicht nur, was der Sinn im Außen, sondern welchen Sinn sehe ich auch in dem, was ich beitragen kann? Kann ich da ein relevanter Teil von sein? Weil wenn der Sinn nur außerhalb von mir stattfindet, dann fühle ich mich am Ende vielleicht auch nicht mehr wirksam. Ja. Ne? Dann ist es vielleicht irgendwie nachvollziehbar, aber hat nicht mehr so diese Verbindung zu mir selbst. Deswegen finde ich, das ist eine sehr, sehr starke Frage für jede einzelne Person. Ja.
Genau das ist auch das, was ich gerne auch in Workshops oder in den Coachings mache. Genau, ich nenne das mal die Frankl-Frage. die Frage zu stellen, was wartet auf meinen Beitrag? Und da sind wir wieder bei der Definition ganz am Anfang. Ich habe so gesagt, Agency lässt sich so schwer definieren, weil da eben nicht nur Wirksamkeit drin steckt, da steckt auch Verantwortung mit drin. Verantwortungsbewusstsein, Verantwortungsübernahme. Und in dieser Frage, was wartet auf meinen Beitrag, steckt diese Verantwortung für mich unglaublich mit drin. Da ist nämlich Sinn und Verantwortung drin und Antrieb und innere intrinsische Motivation. Und Viktor Frankl hat ja mal von Verantwortung gesprochen, also Antworten zu finden. Das Leben gibt die Fragen, wir sind aufgefordert, Antworten zu geben. Und wenn ich überlege, für mich, was wartet auf meinen Beitrag in meiner Organisation, in meinem Team, letztendlich auch in meinem Leben, dann habe ich genau diesen Sinnbeitrag und fühle, das, was ich tue, lohnt sich, das, was ich tue, ist wichtig und ich habe Bock und gehe auch durch Anstrengung, das zu tun. Also das hat wieder was mit Growth Mindset zu tun, ich kann das schaffen, abgeleitet aus der Vergangenheit und ich möchte es schaffen, weil ich habe Bock, etwas beizutragen. Und das kann ich dann wieder auf die Organisationsebene heben und so ein Zukunftsanker sozusagen schaffen und einfach überlegen, wofür lohnt sich Anstrengung, auch wenn das Ergebnis nicht garantierbar ist. Und dann sind wir eben nicht bei diesen leeren und hohlen Visionsversprechen, die überhaupt null resonieren und die einfach nett von der Agentur mal auf eine Website geschrieben werden, sondern dann kommen wir zu was, und das darf auch ein Satz sein, auch das darf eine Vision sein, aber die ist authentisch. Wofür lohnt sich die Anstrengung, wenn wir das Ergebnis nicht vorhersagen oder garantieren können? Und dann sind wir bei sowas, Patagonia zum Beispiel. Die Menschen, die dort arbeiten, die sind authentisch. Das ist einfach, du merkst, die haben halt eine Vision, da stecken die dahinter. Und mit allem, was die tun, Führung, Prozesse, was sie auch mit ihren Gewinnen machen, was sie machen, wenn es Steuerkürzungen gibt für die Corporate Tax, dass sie trotzdem dann noch mehr spenden und so weiter. Das steckt hinter jeder Handlung genau dieser visionsgetriebene und wertegetriebene praktisch Aktion. Und wenn man sich das überlegt, das verbindet und das resoniert und wenn das dann im Einklang ist mit dem, was mir wichtig ist, dann habe ich unbedingt Resonanz und dann bin ich wieder auch mutiger, dann bin ich auch zuversichtlicher, dann treffe ich Entscheidungen und übernehme Verantwortung. Genau das ist ja das, was wir wollen. Und das muss jetzt nicht mehr die große Unternehmensvision sein, das kann ich auch als Team haben. Was ist unsere Vision? Also wir müssen ja gar nicht warten, bis jetzt die Organisation eine große Strategie ausrollt, wir unsere neue Vision haben, sondern einfach überlegen, was ist denn unsere Teamvision? Wofür stehen wir und wofür lohnt sich Anstrengung, selbst wenn wir nicht alles garantieren können, wie es ausgeht?
Ja. Finde ich eine enorm wertvolle Übung. Und wenn man das tatsächlich dann auch genauso, wie du es beschrieben hast, verbunden bekommt mit dem Beitrag jeder einzelnen Person, am Ende auch über so einen Beitrag wieder eigentlich die Brücke gebaut hin zu fast diesem Punkt Mastery, ne, den wir am Anfang genannt haben, Beitrag auch mit Stärken, mit Fähigkeiten, mit Handlungsfähigkeit zu verbinden, dann sieht man ja einmal, wie sich das so einmal durchzieht. Ne? Also von Sinn für die Zukunft, Handeln und Hier und Jetzt, aber ich zapfe dafür das an, was da ist, ne? An Wirksamkeitserfahrungen aus der Vergangenheit, aus das, was wir beitragen können und auch beitragen wollen für eine gute Zukunft, für die Veränderung, auf der wir uns gerade befinden. Also das finde ich dann eine sehr, sehr schlüssige Geschichte.
Ja, und ich finde das immer wieder so faszinierend, was unser Gehirn, wozu es in der Lage ist und dass viele das nicht wissen und wenn wir das wissen und bewusst nutzen, wie viel Wirkmacht wir auch wieder erlangen können. Also wenn das ist ja auch wunderschön, diese Agency, weil es fühlt sich für jeden von uns besser an, das Ergebnis ist besser, kollektiv, individuell und die Wirkung, die wir dann auf die Welt haben, ist eine ganz andere. Und deswegen ist es mir so ein großes Anliegen, das anzuregen und zu ermöglichen, weil wenn wir das kollektiv machen, dann schaffen wir tatsächlich und messbar, also das ist ja alles Wissenschaft, das ist ja nicht nur irgendwie so ein Hirngespinst, sondern das ist alles messbar und wissenschaftlich belegt, dann schaffen wir eine andere Realität und das ist wundervoll einfach.
Was ich an dem Thema jetzt auch so, wie wir es jetzt hier mal die letzten 45 Minuten auch so ein bisschen durchdrungen sind, auch total spannend und auch relevant finde und ich kann mir vorstellen, dass das auch alle, die jetzt bis hierhin zugehört haben, für sich merken, ist sowohl etwas, was ich mir natürlich mit Blick auf meine Organisation anschauen kann, wo ich natürlich jetzt mal mit Blick auf mein Team oder einen Veränderungsprozess überlegen kann, wo nehmen wir gerade Ohnmachtsgefühle wahr, was können wir vielleicht auch präventiv natürlich tun, um Agency zu stärken, aber ich finde auch, jeder einzelne Mensch, jede einzelne Person, ne, auch zu schauen, wie kriege ich auch diese drei Zeitachsen für mich gestärkt. Mastery, Einfluss in der Gegenwart, Sinn fürs Tun mit Richtung der Zukunft. Das sind ja Dinge, die können wir aus privatem Leben übersetzen, ne? Über Engagement, wo bringen wir uns ein, woraus ziehen wir gerade unsere Energie, wo geht unsere Aufmerksamkeit hin. Es sind ja so viele, finde ich, auch höchst relevante Fragestellungen, einfach nur mit Blick auf ein gutes, vielleicht auch ein bisschen erfülltes Leben, ne? Und auch diesen Impuls für sich mal mitzunehmen und zu überlegen, was tue ich vielleicht heute noch mit Blick auf meine Agency. Und das wäre vielleicht auch ein ganz spannender Abschluss, den ich nochmal so finden würde. Wenn jetzt hier auch Menschen zuhören und sagen, vielleicht mal so für mich, ne, die nächste kleine Wirksamkeitserfahrung im Sinne meiner eigenen Agency. Hast du ein, zwei Tipps, was kann man vielleicht heute direkt noch tun? Was würdest du empfehlen? Vielleicht empfehlen, auch von dem, worüber wir so gesprochen haben. Was wären so ein, zwei kleine Sachen, so als kleine Ermutigung, was man auch tun kann, um auf das eigene Agency-Konto einzuzahlen?
Also das Erste, ich glaube, die Kernbotschaft, und das ist erstmal so ein Blick oder ein Grundverständnis, der, glaube ich, entlastet, ist, dass Passivität oder Ohnmacht, was wir als Ohnmacht bezeichnen, ist erstmal keine Schwäche, sondern das ist Biologie. So, Punkt. Und Agency, von der wir heute gesprochen haben, ist keine Begabung, sondern das ist eine Fähigkeit, die man trainieren kann. In sich selbst, im Team, in Organisation. Das ist ganz wichtig, fundamental. Wenn man das verstanden hat, öffnet man erstmal Möglichkeitsraum. Das ist nicht was ich habe oder nicht habe. Und das ist nicht eine Schwäche, die ich verstecken muss oder wo ich mich oder andere abwerte, sondern einfach anerkenne, das ist Biologie, aber es lässt sich ändern. So, Agency bedeutet dann nicht, die Welt zu kontrollieren, sondern es bedeutet, das ist ganz wichtig, nicht aufzuhören, sie zu gestalten. Also es hat was mit Zuversicht zu tun und mit Verantwortung. Und dafür braucht das Gehirn drei Dinge gleichzeitig. Das ist die Evidenz aus der Vergangenheit, dann die Handlung in der Gegenwart und einen Grund in der Zukunft. Und wenn eines von den dreien fehlt, dann kollabiert Agency und wir kippen in diese Ohnmacht rein. Und was wir nicht brauchen, ist einfach nur blinder Optimismus, diese Toxic Positivity, sondern wir brauchen Menschen, die auch dann handeln, wenn Kontrolle eben keine Option mehr ist. Und wie kann ich da hinkommen? Und das wäre jetzt eben die Antwort ganz konkret und auf deine Frage. Also ich finde eigentlich diese Kernfrage schön. Die eine ist diese, die ich als Frage bezeichne. Was wartet auf meinen Beitrag? Wenn man sich diese Frage stellt, kommt man nämlich in Richtung Sinn. Und das ist ein ganz starker Anker für Mut, für Zuversicht und eben für Agency. Die zweite Frage könnte dann eben sein, was liegt in meinem Einflussbereich? Dass wir rauskommen aus diesem, ich werde bombardiert mit Dingen, die, wo ich mich tatsächlich ohnmächtig fühlen muss, weil ich sie ja wirklich nicht beeinflussen kann, hinzu, nee, ich kann aber was entscheiden und daraus abgeleitet, was wäre der erste, nächste kleine Schritt, den ich tun kann. Und dann noch einen Schritt zurückzugehen und zu überlegen, wo kommt eigentlich Kraft her aus der Vergangenheit? Wo war ich schon mal mutig oder wo habe ich ein Hindernis überwunden? Und das gibt mir wiederum Kraft für die Gegenwart. Und wenn man diese drei Fragen, wo hatte ich schon mal Erfolge, was kann ich als nächstes tun und worauf oder was wartet auf meinen Beitrag, wenn ich diese drei Fragen reflektiere, komme ich schon sehr weit in Agency. Und dann einfach machen, das mit anderen gemeinsam machen und einfach auch reflektieren und besprechen, das stärkt psychologische Sicherheit und das stärkt auch diesen Lernfortschritt, weil man das gar nicht alleine tun muss, sondern im Kollektiv sowas natürlich auch viel einfacher und viel schneller geht.
Total gut. Und wie du es auch beschrieben hast, Aktivität trotz Unsicherheit, dafür steht am Ende auch das Handeln. Und ich finde genau diese Fragen dafür auch sehr, sehr griffig. Ne? Es öffnet auch wiederum erstmal so einen Raum, den du auch beschrieben hast. Und egal, ob wir es im ersten Schritt für uns machen oder direkt mal mit dem Team, aber auch da ins Handeln zu kommen, sich Gedanken zu machen, das ist dafür total wichtig.
Genau.
Also Arndt, für den Moment erstmal vielen, vielen Dank für die wertvollen Einblicke in Richtung Agency, was wir tun können, um so einen Gegenspieler gegen Ohnmachtsgefühle gerade in dieser Zeit auch zu finden. Du hast es beschrieben, eine absolute Zukunftskompetenz, mehr als je zuvor. Vielen, vielen Dank für dein Wirken natürlich auch. Bin sehr gespannt, das weiter zu begleiten und zu beobachten und wünsche dir alles Gute für deinen Weg.
Danke, so gerne. Unglaublich wichtig und es hat mich riesig gefreut. Danke.
Das war Leading Well heute mit Dr. Arndt Pechstein. Ich finde einen Gedanke aus unserem Gespräch wirklich ganz besonders wichtig. Dieses ganz natürliche Gefühl von Ohnmacht, sich ohnmächtig fühlen, ist kein Motivationsproblem. Es bedeutet nicht, dass wir zu wenig engagiert sind. Letztlich ist es so eine Art Kontrollreflex, den wir alle haben, den wir aber nicht so wirklich nachkommen können. Denn unsere Welt wird immer unsicherer, wird immer komplexer. Damit müssen wir natürlich erstmal lernen, umzugehen. Ich finde gerade diese Fähigkeit der Agency, diese Handlungsfähigkeit so enorm spannend, weil es ist etwas, das wir trainieren können. Es ist eine Kompetenz, eine Fähigkeit. Nicht nur für uns ganz individuell, sondern auch für ein gesamtes Team. Deswegen meine Einladung mal an dich in deiner Führungsrolle. Nimm doch mal dieses Konzept der Agency, der Handlungsfähigkeit für dich mit und schau doch mal, was könnt ihr gemeinsam im Team tun, um eure Handlungsfähigkeit zu stärken. Vielleicht könnt ihr euch wirklich nochmal eurer vielfältigen Stärken, Erfahrungen bewusst werden, auch nochmal hervorheben, wo ist es euch in der Vergangenheit gelungen, Herausforderungen zu meistern, vielleicht auch Lösungen zu finden auf knifflige, schwierige Situationen. Natürlich sich auch immer wieder damit zu beschäftigen, was ist eigentlich gerade unser Einflussbereich in dieser sehr, sehr komplexen, unsicheren Welt, in der wir gerade leben. Was ist der Beitrag, den wir hier leisten wollen? Das sind Fragen, mit denen sich auch ein Team regelmäßig beschäftigen sollte. All das sind Fragen, die euch dabei helfen können, eure Handlungsfähigkeit zu stärken. Es beginnt immer mit dem Raum, den wir schaffen müssen, vielleicht einen Raum gemeinsam mit deinem Team, dich diesem Thema einmal zu widmen. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann teile sie sehr, sehr gerne mit Kollegen, mit Bekannten oder einfach direkt auf LinkedIn. Und wenn du uns darüber hinaus unterstützen möchtest, schenke uns sehr, sehr gerne deine positive Bewertung bei Spotify oder Apple Podcast. Eine Bewertung ist schnell gemacht und sorgt einfach dafür, dass genau diese Gedanken und Inhalte noch ein bisschen sichtbarer werden. Vielen, vielen Dank für deinen Support. Falls du dich für eine Zusammenarbeit mit uns interessierst, sei es im Rahmen eines Leadership-Trainings, einer Teamentwicklung oder auch einer Podcast-Kooperation, dann nimm sehr, sehr gerne mit uns Kontakt auf. Alle Infos dazu, wie du direkt mit uns in den Kontakt treten kannst, findest du natürlich wie immer direkt in den Shownotes. Das war Leading Well, der Podcast für Führung von morgen. Bis ganz bald, dein Benjamin.